Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Peter Brotschelm, richtig?
Richtig, ja.
Ja, ein ehrenwerter Gast heute in unserer Folge bei Single Trails und Single Mold. Ich habe dich vorhin schon ein bisschen gefragt, du sagst, du hörst eigentlich wenig Podcasts. Dementsprechend eigentlich ein neues Medium für dich, wenn man es so sagen kann?
Ja, durchaus. Ja, ist ein neues Medium für mich. Podcasts höre ich nur, wenn es passiert, aber ich bin nicht
zufällig,
aktiv auf der Suche.
Zufällig über den Weg läuft beim Autofahren.
Zum Beispiel, genau, beim Autofahren.
Peter, wahrscheinlich kenne ich die meisten tatsächlich eher als Fahrtwind-Peter, oder? Also wenn man, in Bayern sagt man ja häufig den Nachnamen zuerst, also viele Leute würden zu mir eher auch Jasper sagen oder man sagt dann irgendwie der Müller-Peter und würde man dann bei dir der Fahrtwind-Peter sagen?
Ja, doch, sagen sehr viele. Das stimmt, mit Fahrtwind bringen mich die meisten wahrscheinlich in Verbindung. Mache ich ja auch schon sehr lange. Von dem her, ja, Fahrtwind ist ein Begriff immer im Zusammenhang mit meiner Person.
Genau, Fahrtwind ist ja eine Fahrtechnik-Schule, Guiding, was habt ihr noch alles im Programm? Also ihr seid eigentlich schon so ein Tourenanbieter im Prinzip, oder?
Ja, das sind wir. Also wir sind im Grunde Reiseveranstalter, machen Pauschalreisen für Mountainbiker.
Und wir kennen uns tatsächlich schon, ich weiß, du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber wir kennen uns seit einem der ersten Bike-Festival in Riva, wo ich da war.
Nicht
da
wahr.
War ich noch mit Dirk Ebeling und Co. unterwegs. Und die haben immer mit dir geguided am Gardasee noch, also sind bei dir die Touren mitgefahren. Und ich habe dich aber eher kennengelernt auf den abendlichen Partys, weil bei Fahrtwind gab es immer Free Drinks.
Ja, stimmt. Die Partys auf den Bike-Festivals, die waren legendär.
Also das ist aber, ich würde fast sagen, 10 Jahre her. Na, 10 Jahre wird es nicht sein, aber 8 oder so auf alle Fälle. Also da hatte ich mein erstes Enduro-Bike von Alutech. Das müsste mein erstes oder zweites Jahr für Alutech gewesen sein. Also 2009, glaube ich.
Ja, ich glaube, seit 2007 machen wir die ganzen Festivals mit Fahrtwind und ja, 7, 8, 9, 10 bis so 12 waren die Partys extrem wild. Ja.
Jetzt ist die Ruhe etwas eingekehrt.
Ja, jetzt ist es etwas gediegener und etwas ruhiger. Nicht mehr so wie früher. Ich kann mich erinnern, da hat man mal in einer Stunde 1000 Hugos ausgeschenkt an unserem Stand.
Ja, und es könnte ungefähr zu dem Abend passen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, da war immer extrem was los.
Es ist ja aber so, dass man jetzt nicht irgendwie sein Studium abschließt und sagt, ich mache jetzt eine Tourenfirma auf und biete jetzt Mountainbike-Touren über die Alpen an. Sondern, also ich werde jetzt kein Reiseveranstalter ad hoc, sondern das ist ja meistens, rutscht man da irgendwie rein, oder? Wie ist deine Geschichte? Was hast du nach der Schule gemacht und wie bist du dazu gekommen, ein Reiseveranstalter zu werden?
Also das Radfahren, das Thema Radfahren, das zieht sich bei mir schon mein Leben lang wie ein roter Faden durch. Mein Vater war in den ganz langen her 50er und 60er Jahren Radrennfahrer und durch ihn bin ich auch zum Radrennfahren gekommen in meiner Kindheit. Bin dann ja ab meinem 8. Lebensjahr regelmäßig auf Rennen unterwegs gewesen, Straße natürlich.
Richtig. Damals gab es noch Sturzringe, richtig?
Da gab es
noch
keine Helme, oder? Sturzring, Wolltrikot,
genau.
Also es war eine harte Zeit.
Und Rotwein in der Trinkflasche.
Ja, das durften wir als Kinder nicht, aber ja, das war zumindest bekannt, dass es angeblich bei den Profis so war. Ja, so hat es bei mir mit dem Radfahren angefangen und irgendwann habe ich dann mit 23 aber meine Karriere an den Nagel gehängt und ja, wollte was Vernünftigeres machen, wobei bis dahin war ich eigentlich voll in dem Fahrwasser drin. Es gab nichts anderes für mich
außer. Du wolltest auch dann Rennradprofi werden
tatsächlich. Genau, ich wollte Rennradprofi werden und war da relativ ambitioniert dabei. Bin viele internationale Rennen gefahren und um die ganze Welt getingelt. Und damals, muss man vielleicht jetzt noch wissen, war das sehr strikt getrennt, Amateur und Profi. Erst dann, wie ich aufgehört habe, 1994, glaube ich, war das, gab es dann eine Einheitslizenz. Vorher gab es nur Amateurlizenz oder Profilizenz. Als Amateur konntest du sowas wie Olympiade mitmachen, als Profi nicht. Dafür konntest du als Profi sowas wie Tour de France fahren, als Amateur nicht.
Ah, okay.
Und so war das strikt getrennt. Und auch der Schritt vom Profi wieder zurück als Amateur war nicht möglich.
Das ging
nicht. Also einmal Profi, immer Profi. Ja. Und von dem her hat sich das jeder sehr, sehr genau überlegt. Bei mir war es jetzt auch nicht so, dass ich so extrem gut war, dass sich alle drum gerissen hätten. So war es ja nicht. Ja. Dann wäre das vielleicht auch mal anders ausgegangen. Aber ich war halt leicht überdurchschnittlicher Radrennfahrer in Deutschland, aber sicher nicht so ein Kaliber wie Jan Ulrich dann
geworden ist.
Ja. Genau.
Ja, wir hatten letzte Folge tatsächlich das Thema Rennradklischees. Hast du dir die Beine rasiert damals schon?
Ja, natürlich.
Und warum machen es Rennradfahrer jetzt wirklich, wenn man so einen Profi hier mal sitzen hat?
Man macht es wirklich, weil du irre Haarwurzelentzündungen bekommst, weil du, wenn du viel trainierst,
wegen der Reibung,
fährst, wirst du täglich massiert.
Ja.
Und das
wegen dem Massieren.
Wegen Massieren
da hat der Tobi tatsächlich recht behalten. Ja.
Massieren, genau. Massieren ist das Erste. Dann natürlich, es bleibt nicht aus, dass man sich auch mal flach legt und dann hast du viel schnellere Wundheilung. Und es ist aber auch bei Radrennfahrern sicher irgendwo was Ästhetisches, gehört so dazu, macht man so.
Wie ein Bodybuilder auch, der sich dann einölt. Und
vermutlich, genau. Ja, wenn du da so mit Wolle am Bein am Start stehst, dann schauen alle erstmal ganz komisch. Ja. Ich kann mich erinnern, da war ich 18 oder 19, da war ich in Australien zum Rennen fahren und war vorher 4 Wochen oder 6 Wochen in den USA mehr oder weniger Urlaub machen.
Ja.
Und dann hatte ich die volle Wolle natürlich auf meinen Waden. Und bin dann so als totaler Nobody, mich kannte ja niemand in Australien, am Start gestanden. Und die haben natürlich alle gedacht,
nice,
den kannst du voll vergessen.
Ja, und dann bist du weggefahren, oder was?
Ja, na, das erste Rennen bin ich dann um 2 Zentimeter Zweiter geworden.
Ah, ja.
Und ab da war dann klar, dass ich auch ein bisschen fahren kann.
Cool. So ist es immer am schönsten, wenn irgendwie so Understatement und dann zieht man doch alle ab. Sehr cool. Aber warum hast du dann das Rennradfahren an Nagel gehängt? Wie ging es dann weiter?
Das waren vielschichtige Gründe, warum ich es aufgehört habe. Tatsächlich in erster Linie war damals schon das Thema Doping bei mir eins der maßgebenden, weil ich es irgendwann kapiert habe, wie der Hase läuft. Und es war die Ära von EPO, das kam damals so richtig auf. Keiner wusste das so richtig, nur die Top-Fahrer waren damit ausgestattet, wir nicht. Und wir hatten einen super Trainer, der uns da total ferngehalten hat, unsere von dem ganzen intriganten Radsport-Geklüngel, was halt so tatsächlich schon gibt.
Ja.
Und das war der Götz Heine aus München, der war unser Trainer damals und der war selbst sehr erfolgreicher Trainer und Rennfahrer in seiner Zeit und lange vor uns und war eigentlich mit allen Wassern gewaschen und hat halt die Philosophie vertreten, dass wir einen sauberen Sport schaffen sollen.
Na, der Hund? Der Oreo. Wir sitzen hier in einem total urigen Haus und der Oreo hat sich gerade Tannenzapfen neben dem Ofen geholt. Und so was wahrscheinlich ein bisschen knistern nebenbei, aber passt. Ja, aber das ist ja, also das ehrt dich doch, oder? zu einem richtigen Zeitpunkt erkannt zu haben, dass das, was hier gerade in dem Sport passiert, in eine ganz falsche Richtung geht und dann zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben?
Ja, tatsächlich hat man ja alles gemacht, dass man schneller wird. Mhm. Also jeder, der irgendwo einen Wettkampfsportart gemacht hat, der wird alles immer dran gesetzt haben, dass er die letzten 3 Watt auch noch irgendwo mobilisiert, dass er schneller wird, dass er irgendwo besser wird. Mhm. Und natürlich habe ich das auch gemacht und jeder hat das gemacht, gesund gelebt und früh ins Bett gegangen und hart trainiert. Ja. Aber unterm Strich war es dann doch ja so, dass man irgendwann an einem Level ist, wo es einfach ohne medizinische Hilfe nicht dorthin geht, wo man unter die Top-Fahrer reinfährt.
Wo andere schon waren.
Quasi. Genau. Ich habe das einmal nachvollziehen können, wie denn das so ist. Ja. Und zwar waren wir da in Mexiko, Mexiko-Rundfahrt im Februar, und das war ein totales Höhentraining. Und danach sind wir nach Italien zur Saisoneröffnung. Am Gardasee gibt es immer Coppa San Geo, das ist eines der größten Rennen in Europa. Und normalerweise fährst du da in der Klasse, in der wir unterwegs waren, genau 50 Kilometer mit, dann bist du weg. Und da war es halt so, ich konnte tatsächlich bis zum Schluss mitfahren. Und da fahren ja dann von 180 Teilnehmern oder Rennfahrern sind da vielleicht nur noch 30 im Rennen. Ja. Blöderweise hat mein Rad versagt. Ja. Die Kette hat sich verdreht. Ich konnte nicht mehr fahren. Und dann war das Rennen beendet. Aber da habe ich das erste Mal eben gemerkt, was das bringt, wenn man einfach
Höhenlager-Höhentraining
hat.
Quasi eine Art Doping ist. Wenn
man das war ja wie Doping, genau. Ja. Ja. Und klar hätte ich das Rennen wahrscheinlich nie gewonnen dort, aber ich habe zumindest ganz vorn mitfahren können. Und es war ein schönes Erlebnis.
Du bist einfach mal in den Geschmack gekommen, wie es ist, wenn man Leistung steigern oder in einem enormen Ausmaße steigern kann.
Genau, das ist mir alles erst im Nachhinein bewusst geworden. Okay. In dem Moment, da bist du da voll dabei und denkst,
geil, heute läuft's.
Heute läuft's, genau.
Okay, und dann hast du aufgehört mit dem Rennsport. Ich möchte ein bisschen weiter nach vorne kommen, weil ich tatsächlich noch sehr, sehr viele Fragen an dich habe, was dein jetziges Business angeht. Wie hast du weitergemacht? Hast du studiert? Hast du was gelernt?
Genau, ich war schon Student während meiner Rennfahrerzeit noch, habe das aber nie vollendet. Ich habe mir im BWL mal eingeschrieben gehabt und dann habe ich tatsächlich relativ lang noch Kartografie studiert in München.
Krass, ja. Ist auch nicht was Normales.
Nee, ist nicht normal, aber es hat mich halt voll interessiert, weil es war immer schon Landkarten, war irre, hat mir gefallen. Und dann habe ich aber letzten Endes eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht in München. Bin da in die Schule gegangen,
ganz fleißig. Wie kam der Sprung? Wie kommt man dann zum Heilpraktiker, wenn man
Das Studium war extrem frustrierend. Das Thema war toll, aber wir waren da in so einer Wandlung von analog zu digital.
Ah, okay.
Es gab Satelliten auf einmal. Die Professoren wussten nicht mal genau, wie man das anwenden könnte oder kann. Und wir waren da zwischen zwei Welten, auch mit unseren Professoren. Wir mussten auf der einen Seite diese Schriften lernen, dass du die Schrift in der Karte lernst, mit Tusche.
Ach so,
also krass, Katastrophe, so musst du dir das vorstellen. Ja. Das war die eine Welt. Und die andere Welt, du bekommst irgendwelche Satellitendaten für irgendwelche Katasterkarten von Überschwemmungsgebieten oder Lawinen in den Alpen oder so. An das kann ich mir jetzt nicht erinnern, was mir da irgendwo...
Ja, und da ist natürlich dann, heutzutage braucht man das ja gar nicht mehr, gell?
Also null, gar nicht. Damals waren die Satelliten 200 Meter genau.
Ja.
Und jetzt weißt du ja, dass jedes Handy kann. Also, und so war das sehr frustrierend. Ich habe das dann eben irgendwann aufgehört. Und bin durch meinen Trainer damals, der auch Heilpraktiker war, in dieses Metier hineingeschlittert. Cool. Und das hat mir voll erfüllt.
Das hast du auch zu Ende gemacht dann?
Genau, das habe ich bis zum Ende durchgezogen und habe es aber nie angewandt, weil das habe ich dann auch irgendwann sehr schnell kapiert, dass man, wenn man das gut machen will und den Anspruch hatte ich irgendwo, dann kannst du nie mehr als vielleicht 6 oder 10 Patienten gleichzeitig betreuen, dass die wieder ernsthaft gesund werden. Und da kannst du ja, da lebt man nicht davon. Nee,
das
da gibt es heute noch die Reichsgebührenverordnung von 1924 oder so. Und da ist das halt genau festgelegt, was man abrechnen kann. Ja. Genau, natürlich ist das angeglichen an die heutige Zeit, aber ja, es ist alles eine relativ brotlose Kunst. Und dachte ich, naja. Und in der gleichen Zeit habe ich meine damalige Frau kennengelernt und die war die totale Mountainbikerin.
Und das hat funktioniert. Du als Vollblut-Rennradfahrer,
ja, ich habe da, wie ich aufgehört habe zum Rennradfahren, muss ich vorstellen, da habe ich das Rennrad in die Ecke gestellt.
Dann war es vorbei.
Also da war es vorbei, genau. Das war für mich.
Und dann warst du auch offen für Mountainbikes.
Total. Ich bin da, in meiner Freizeit hatte ich ja auf einmal unglaublich viel, weil du nicht mehr ernsthaft trainieren musst. Dann bin ich immer hier von uns, von Rosenheim, in die Berge mit einer Mountainbike damals schon geradelt und bin dann auf den Berg gegangen. Also immer irgendwo am Inn entlang reingefahren und dann irgendwo auf dem Gipfel am Abend wieder heim. Und wenn du vorher 200 Kilometer Rennen fahren konntest, dann war diese 30 Kilometer Anreise war ja gar nichts.
Warm-up.
Genau. Naja, und so, und da habe ich eben dann meine damalige Frau kennengelernt und die war totale Mountainbike-Maniac. Ja. Und die hat dann damals noch gesagt, ja, wenn du willst, dann kannst du ja mal mit mir übers Wochenende zum Gardasee mitfahren. Ja. Und dann dachte ich, oh klar, da fahre ich mit. Und die Bekannten von ihr, die haben dann zu mir gesagt, boah, du traust dir was mit der Gabi da mitfahren. Das würde ich mir nochmal genau überlegen, die fährt ja wie eine Irre. Und da hat jeder danach das Handtuch geschmissen. Na, habe ich mir nur für mich gedacht, naja, wenn das so wild ist, Mountainbiken, ich bin jetzt nicht so drin in dem Ganzen, vielleicht sollte ich vorher doch nochmal fahren. Und dann bin ich tatsächlich 2 Tage vorher hier bei uns einfach nochmal durch die Wälder
gefahren,
rauf und runter gefahren, genau. Und dann bin ich da mitgefahren mit ihr. Und natürlich war das, ja, ich bin da mit einem Bein.
Ja, ja. War easy, ehemaliger Rennradprofi.
Easy.
Ja. Hat der andere, Grundfitness, ja.
Das stimmt. Aber dadurch bin ich natürlich angefixt gewesen und auch motiviert gewesen und dann war ich voll da drin in dem ganzen Mountainbike-Leben.
Und war das dann so, dass du relativ schnell gecheckt hast, okay, wenn ich da jetzt irgendwie mich hier gut auskenne und ein paar Leute haben Interesse dran, dann kann ich Touren anbieten und verdiene ein bisschen Taschengeld? Oder wie kam es dazu?
Das war so, dass wir beide damals in Fitnessstudios gejobbt haben. Ich habe Spinningstunden gegeben und in verschiedenen Studios in der Gegend. Und im Sommer hat man halt immer gemerkt, da fehlt den Leuten etwas Motivation. Ja. Und so ist es dann entstanden, dass wir für diese Studios so Touren mit Mountainbike organisiert haben. Und aus dem raus ist letztendlich dann Fahrtwind entstanden.
Ah, geil. Und es gibt es jetzt seit wie vielen Jahren?
Seit 1999 gibt es Fahrtwind.
Das ist jetzt doch schon
20 Jahre. Lange, jetzt das 21. Jahr beginnt.
Ganz spannend ist mir jetzt gerade tatsächlich eingefallen, wenn du früher Kartografie studiert hast und wir darüber gesprochen haben, dass natürlich jetzt die GPS eigentlich, also man braucht keine Karten mehr, sondern man hat eben seinen GPS, man hat seine GPS-Uhr und man hat sein Handy, wo man immer weiß, wo man ist. Und es gibt natürlich Apps wie Trailfox, dann trailguide.net, es gibt andere Internetseiten oder OpenMTB-Maps, wo du dir Tracks runterladen kannst für deine Touren, für deine Transalps, für deine anderen Sachen. Hast du das in den 20 Jahren gemerkt, dass es zurückgegangen ist, dass Leute dann sagen, okay, ich habe jetzt immer nur einen Guide gehabt und jetzt fahre ich selber, weil ich brauche keinen Guide mehr?
Es hat sich auf jeden Fall verändert.
Ja.
zu unserer Zeit, wir haben angefangen, da hat es noch nicht mal ein Handy gegeben.
Ja. Ja.
Und die Landkarten waren übelst. Die Wanderkompasskarten 1 zu 50.000, die waren ja in manchen Gebieten vielleicht okay, aber in vielen Gebieten waren die einfach eine Katastrophe. Und da hat man wahnsinnig viel ausprobiert und dadurch hat man viel Wissen gehabt. Und das war der große Vorsprung, den man brauchte, damit man diese Firma zum Erfolg führt,
ja,
oder diese Firmenidee. Und mittlerweile ist es genauso, wie du sagst, an jeder Ecke gibt es irgendwelche Tracks und jeder hat ein GPS-fähiges Handy, mit dem man sich irgendwohin routen lassen könnte. Jetzt ist es eher so, dass Leute auf die Vorzüge von dem Guiding nicht verzichten wollen. Die
also sich mal zurücklehnen, eben nicht selber gucken müssen, dass eigentlich das Erlebnis der Urlaub wieder mehr in den Vordergrund kommt? Oder was meinst du damit?
Genau so meine ich es. Ja. Also die Leute haben keinen Bock, dass sie sich darum kümmern müssen, wo man übernachtet. Die haben keinen Bock drauf, dass man einen Gepäcktransport organisieren muss. Die haben keinen Bock drauf, dass sie bei 5 Möglichkeiten ins Tal runter ewig überlegen, welche ist die beste, welche passt zu mir, zu meinem Fahrkönnen und wie muss ich den Tag legen, dass ich es schaffe, dass ich von meinem konditionellen Anspruch her eben entsprechend weiterkomme.
Ja.
Und da kommt der Guide ins Spiel. Wenn er gute Ortskenntnis hat, kann er darüber hinaus noch wie ein Reiseleiter eben auch noch Infos geben, geschichtlicher Art, was passiert ist auf dem Weg, wo man ist oder wie der überhaupt entstanden ist. Und da gibt es eben ganz viel drumherum und davon ja, profitiert jeder, der mit Guide unterwegs ist.
Ich glaube auch, also gefühlt, dass dieses Erlebnis drumherum wieder in den Vordergrund rückt, dass man eigentlich eben lieber jetzt wieder zurückgeht und sagt, man möchte lieber Touren buchen, weil die Trails, die es gibt und die ausgeschrieben sind auf den ganzen Apps oder die man im Internet findet, die kennt jeder und die fährt auch jeder. Und dann möchte man lieber wieder was Ausgefallenes, wo dann das Wissen des Guides wieder eine große Rolle spielt, weil der kennt natürlich 1, 2 Trails, die vielleicht nicht jeder kennt.
Das stimmt, das kommt auch auf alle Fälle dazu. Wir suchen natürlich auch ständig. Man ist immer ja, auf der Suche nach dem Holy Trail.
Genau.
Ja, und zwar jeden Tag.
Holy Trail.
Und irgendwann entdeckt man dann endlich wieder und dann baut man den natürlich in der nächsten Tour mit ein. Dann schaut man, da muss ich fahren und kündigt das meistens auch schon in der Gruppe dann an und sagt, hey, heute habe ich ein Highlight für euch. Ja. Das kennt keiner, das ist noch keiner gefahren, das macht so Spaß, da werden wir niemanden treffen und da kommen wir auch noch an einen super Ort unten raus. Und wenn das dann alles zutrifft, dann ja, sind alle happy.
Wie reagierst du, wenn jetzt ein Teilnehmer von deiner Gruppe das Handy zückt und sagt, aber meine Trail-App sagt, wir müssen hier rechts abbiegen?
Ja, tatsächlich haben wir solche.
Ja?
Die haben wir ja immer wieder. Und mein Gott, du musst halt eine gewisse Souveränität haben und mit so einer Situation umgehen. Genau, am besten. Humor erschlägt meistens alles. Aber das erleben wir tatsächlich öfter. Und mein Gott, ich kann mich einmal erinnern, da hat man einen älteren Herrn dabei und da hat das war nicht ich, aber ein Guide von uns, der hat dann nach 3 Tagen irgendwann gesagt, weißt du was, wenn du es so genau weißt, dann fahrst du das einfach. Wir treffen uns im Hotel.
Mhm.
Und tatsächlich haben die das dann auch so gemacht, weil der Rest der Gruppe war auch angepisst einfach von dem mittlerweile.
Ja, ja.
Und dann waren die halt irgendwann im Hotel und wer nicht da war, war genau der eine.
Ach echt, ja. Hat er sich dann verfahren?
Der hat sich total verfahren, ist dann relativ spät am Abend erst angekommen. Wir haben den auch schon suchen lassen dann. Ja. Dann war sein Handy auch noch leer und das war dann alles nicht so.
Das war ein gutes Learning vor ihm.
Er hat dann die nächsten Tage wieder ganz artig in der Gruppe verbracht.
Ja, schön. Ja, ich habe ja jahrelang für Atlantic Cycling bei Philipp Volz geguided und hatte da auch ähnliche Situationen. Bei mir waren es aber eher die gar nicht, dass Leute jetzt gesagt haben, ich weiß, wo es lang geht, sondern eher, dass ich häufig irgendwie im Geschäftsleben erfolgreiche, relativ ältere Menschen gehabt habe und die dann gedacht haben, ja, von so einem 21-Jährigen wie dir lasse ich mich jetzt hier nicht disziplinieren, wie ich mich in der Gruppe zu verhalten habe. Das waren eher so Situationen, wo ich mich irgendwie manchmal durchsetzen musste. Aber ja, da habe ich schon viel erlebt. Im Guiding allgemein haben Tobi und ich uns auch schon häufig drüber unterhalten. Es ist... ich habe beim Philipp Volz gelernt und ich glaube, der hat mir ein sehr, sehr gutes Guiden mit auf den Weg gegeben, was Gruppendynamik angeht, was Verantwortung angeht für die Gruppe, dass man immer alle im Blick hat, dass man auch mal schaut, wie fahren die einzelnen Leute, dass man einschätzen kann, okay, wer ist ein Starker aus der Gruppe, wer ist ein Schwacher aus der Gruppe, dass man das Ganze, wenn man dann tatsächlich so eine Woche mit denen verbringt, in eine schöne Dynamik über die Runden bringt und keinen überfordert und keinen unterfordert. In Finale Ligure zum Beispiel wird das ja komplett missachtet. Da ist ja der Guide eigentlich nur irgendwie, ich weiß nicht, ob der da gesetzlich vorgegeben ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es immer meistens eine Person, die sich da unten irgendwie 5-6 Kugeln Eis verdienen möchte und dann eigentlich der Gruppe einfach immer nur vorweg schießt und dann heißt, hier ist der Trailanstieg, wir sehen uns unten am Auto wieder. Das hat relativ wenig mit Guiden zu tun. Wenn du jetzt, du arbeitest ja wahrscheinlich auch mit externen Guides, du wirst ja nicht alles selber machen, oder?
Ja, also externe Guides haben wir tatsächlich wenig bis gar nicht. Die sind alle aber irgendwo bei Fahrtwind natürlich genau, tätig.
Aber wenn du jetzt neue Guides suchst, hast du da schon häufig die Erfahrung gemacht, dass Leute einfach nicht verstanden haben, was Guiding bedeutet?
Im Großen und Ganzen nicht. Weil die haben wir meistens im Vorgespräch, fallen die schon durch. Aber im Detail, ja, wenn man bestimmte Situationen zu managen hat, dann gibt es ein Nachgespräch, wo man dann eben rausfindet, hey, schau mal, das hätte man echt besser machen können. Ja. Da musst du mehr auf die Gruppe schauen oder mehr auf den Letzten in der Gruppe achten oder auf den Ersten in der Gruppe achten. Wenn sowas sich entwickelt, dass man merkt, da ist eine negative Dynamik, da musst du früher intervenieren. Das gibt es natürlich schon. Aber dass man also von Anfang an jemanden hatten, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt der größte Fehler. Ja. Nee. Wir haben zwar schon viele Guides gehabt, über 100 in den 20 Jahren
jetzt. Ja, klar, da kommt einiges zusammen.
Wir haben jetzt, wie wir unser 20-jähriges Fahrtwind-Jubiläum so Revue passieren haben lassen, haben wir nämlich mal alle gezählt und es sind knapp über 100 in der Zeit jetzt. Aber wir sind mit allen immer bemüht, dass wir die nie für eine Saison haben, sondern immer für länger. Wir wollen das auch nicht nur für eine Saison, weil wir wollen ein Team haben, wir wollen, dass man sich kennt untereinander und dass man auch profitiert voneinander. Die Jungen profitieren von den Alten und auch andersrum, die Alten, zum Beispiel Thema Fahrtechnik, profitieren von den Jungen. Ja. Und das will ich und dahin soll es sich immer entwickeln. Bei diesen Problemen, wie du sie jetzt vorher beschrieben hast, ja, da kommt sehr auf die Reife von der Person drauf an. Und das ist bei mir echt ein Thema. Das Alter muss nicht unbedingt entscheidend sein. Also es trägt natürlich zur Reife bei. Aber wir haben ein paar super Junge, die sind eben auch 21. Ja. Und die haben ein Auftreten, sage ich dir. Also da ist aber auch der DAX-Vorstand, der sagt, ja, okay, da stillgestanden.
Ja, cool. Ja.
Ich mach mal besser, was der sagt.
Ja, genau. Ja. Ja, geil. Schön. Das freut mich natürlich zu hören. Apropos jung und alt zusammenbringen auf dem Mountainbike. Für alle, die es noch nicht wissen, Der Peter Brotschalm ist einer von drei Leuten, die den Bikepark am Samerberg gegründet haben, richtig?
Ja, genau. Es ist jetzt, glaube ich, 8 Jahre her. Oder 9? 9 wird es jetzt schon, genau.
Und der Bikepark Samerberg ist ja Einzugsgebiet München, Rosenheim, ich weiß nicht, ob Salzburg noch dazugehört, aber so Inntal-Ecke auf jeden Fall, glaube ich, so mit der, ja, man fährt mal schnell eine Nachmittagsrunde am Samerberg mit der Family auch, gell?
Genau, also der ist klein, aber fein, der Bikepark. Speziell aus München und Rosenheim kommen natürlich auch viele, die einfach mal einen Nachmittag einen Kopf frei blasen wollen. Dann kommen die her und haben hier Spaß. Aber sonst ist unser Haupteinzugsgebiet tatsächlich 100 Kilometer im Umkreis. Da haben wir sehr viele Leute, die einfach regelmäßig herfahren. Auch aus ganz Südostbayern, kann man fast sagen.
Ja. Wie kam es dazu, dass man einen Bikepark gründet? Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, ey, jetzt machen wir einen Bikepark?
Ja.
War das der Lift, der euch angezogen
der
hat?
Lift? Nee. Viele Komponenten. Wir haben mit Fahrtwind als Fahrtechnikschule immer schon Übungsgelände gesucht und haben uns dann mal selber was gebaut. Ja. Und zwar genau da, wo jetzt der Bikepark ist, in dem untersten Abschnitt. Da hat man von dem Grundstückseigentümer damals das Okay. Ja. Und da haben wir überhaupt sonst niemanden gefragt und haben halt so einen wilden Trail gebaut. Ja. Mit so ein kleiner Double war drin und ein Table war drin und dann so eine ultra steile, fast senkrechte Abfahrt, so eine Passage. Und das war halt super für unsere Fahrtechnikkurse. Und das hat irgendwie der Franz Lehner, der in Rosenheim studiert hat, mitbekommen, dass da irgendwie sowas ist und hat sich da erkundigt und hat dann Kontakt mit mir aufgenommen. Ja. Und kommt eines Tages daher und sagt, Servus Peter, ich bin der Franz, ich studiere in Rosenheim Holztechnik und ich will über den Bau von einem Bikepark meine Diplomarbeit machen. Ja. Dann sage ich, ja, schön für dich, aber warum, was geht das mich an? Ja, weil mit der Diplomarbeit könnte man ja das dann tatsächlich gleich in die Praxis umsetzen, hier, da am Samerberg. Ja, und dann war der total Feuer und Flamme und da habe ich für mich so überlegt, naja, eigentlich hat er recht.
Aber jeder, der einen Franz kennt, kann sich es genau so vorstellen, glaube ich.
Ja, ich kannte ihn ja damals noch gar nicht. Ja, der kam ja so auf mich zu. Und ich habe natürlich irre viel Arbeit mit Fahrtwind damals schon am Hals gehabt. Im Büro haben wir da 4 Angestellte gehabt, über 30 Guides, die fahren sollen. Nochmal fast so viele, die das Gepäck durch die Landschaft fahren. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Und jetzt soll ich noch einen Bikepark bauen. Aber irgendwie war ich fasziniert von der Idee und habe mir gedacht, okay, ja, wenn der da mitmacht, dann hätte ich ja schon einen.
Das ist schon mal die Hälfte der Arbeit.
Genau. Und dann ist mir noch der Paul Gerzer aus Wasserburg am Inn eingefallen, der uns damals, wie wir diese wilde Strecke da gebaut haben, hat uns sehr geholfen. Ja. Und mit dem war ich befreundet. Der war total jung noch. Ich glaube, der hat der überhaupt schon einen Führerschein gehabt. Auf alle Fälle habe ich den angerufen und gesagt, hey Paul, wir bauen einen Bikepark am Samerberg. Und dann war der natürlich voll von den Socken.
Voll auf Feuer und Flamme.
Sowieso, da bin ich dabei, genau. Und so ging es dann los mit uns dreien, genau.
Ein starkes Team auf jeden Fall. Wer den Bikepark Samerberg kennt, weiß, dass es sehr, sehr familiär zugeht. Ich durfte das erste Jahr jetzt beim Chainless Race mit dabei sein, was auf jeden Fall ein sehr, sehr heiteres Event war. Welche Bürden hat man denn so zu bewältigen, wenn man jetzt an so einem Berg, der ja wahrscheinlich mit mehreren Privatbesitzern bestickt ist, da so eine Strecke oder einen Bikepark einzubauen? Kriegen die alle was vom Kuchen ab?
Die Bürden sind in erster Linie am Anfang, dass man diese ganzen rechtlichen Dinge auf die Reihe bekommt. Und wir hatten vielleicht einen kleinen Vorteil. Und zwar gibt es ja hier schon seit immer diese Seilbahn. Und die Seilbahn war genau damals pleite. Mhm. Und das war aber politisch gewollt, dass die weiterleben soll, dass die nicht rückgebaut wird, sondern da muss was passieren, für den Tourismus wichtig und überhaupt für die Region. Und es hat sich kein Investor gefunden, der sich daran traut, weil die war halt total defizitär, die Bahn.
Die obere Bahn auch schon oder nur der untere Sessellift, der vom Bikepark relevant
ist? Sowohl als auch.
Okay, ja, beide.
Beides. Und so kam das dann, dass irgendwann sich die Gemeinde, weil sich niemand fand, der das übernimmt, mit dem Alpenverein in Rosenheim zusammengetan hat. Und dann haben die diese Bahn quasi für einen Euro gekauft. Und das war dann für mich so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, na gut, jetzt ist das ja irgendwo in so einer öffentlichen Hand. Das wird also irgendwie ja laufen dann. Ja. Da kann ich mich jetzt rantrauen und da Geld in die Hand nehmen und einen Bikepark zum Beispiel bauen. Jetzt muss ich die nur noch irgendwie auch auf den gleichen Trichter bekommen und überzeugen, genau. Und dann gab es zu dem Thema eine Gemeinderatssitzung. Und da habe ich dann das Konzept mit dem Franz vorgestellt. Und eben vor allem unter der Prämisse, seit 30 Jahren werden es nicht mehr Wanderer. Es gibt keine Skifahrer mehr hier. Im Winter steht die Bahn. Ja. Die Gleitschirmflieger werden auch nicht mehr. Ja. Das stagniert alles. Irgendwas muss man Neues machen, damit da wieder Leben ist. Und meine Idee ist, einen Bikepark zu bauen. Und dann haben wir Ihnen das kurz erklärt, wie das da ausschauen soll. Mhm. Und ich muss fairerweise sagen, wir haben das Ganze damals auch noch gar nicht so als Bikepark,
sondern eigentlich nur als Strecke,
als eine Mountainbike-Strecke. Genau, das war für uns so diese großen Vorbilder, wie es in Whistler oder auch damals Bischofsmais zum Beispiel gab. Da waren wir ja weit davon entfernt, dass wir in die Richtung irgendwas machen könnten. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen eine Mountainbike-Strecke und das Ganze möglichst naturverträglich. Und ja, auf alle Fälle, alle waren dafür.
Geil.
Also die sind aufgestanden, haben applaudiert und haben gesagt, das ist super. Und wir haben das auch damals offen gelassen, wer das betreibt. Eigentlich wollten wir, dass die Hochriesbahn das macht, also die Pleitebahn, dass die das betreibt, damit sie halt überlebt und wir eigentlich nur als Biker-Community, als Teil der Community, einfach da geile coole Strecke haben zum Fahren.
Genau. Genau.
Das war der eigentliche
Gedanke. Sehr uneigennützig eigentlich, gell? Sehr gemeinnützig gedacht. Ja.
Wir wollten natürlich da mithelfen und mitbauen und das natürlich mitgestalten, aber wer das dann letzten Endes betreibt, das ist irgendwo hinten angestanden, das war völlig egal. Aber die Gemeinderäte haben natürlich dann unisono gesagt, nee, du musst es machen, du musst es betreiben, du kennst dich da aus, du bist da vom Fach, du hast da eine Ahnung. Und ja, so ist es dann passiert.
Jetzt hat mich der Hund gerade aus dem Konzept gebracht.
Ja, der hat es aber gemütlich hier bei uns, oder?
Es ist unfassbar warm. Unten steht so ein Bollerjahn, heißt der Ofen, glaube ich. Das ist ja, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Tage drüber sprechen, auch allein über diese Hütte, in der wir gerade sitzen. Du hast es mir mal, ich glaube, dass ich am Abend vom Chainless Race erzählt, wie du dieses Haus hier in mühevoller Handarbeit renoviert hast.
Ja.
Aber zurück zum Bikepark. wie war das mit den Grundbesitzern? Es sind ja wahrscheinlich doch mehrere Bauern, die Wiesen haben, über die Strecken gehen. Mhm. Hat es dann die Stadt für euch geregelt oder habt ihr das geregelt?
Also tatsächlich hat man keinerlei Hilfe. Das haben alles wir gemacht. Ich bin halt dann zu allen Grundstücksanlegern hinmarschiert. Es sind 7 an der Zahl in unserem Fall. Und eigentlich alles Landwirte, Und ja, habe denen halt das erklärt und wie wir uns das vorstellen und wie das ausschauen soll. Und es waren mehr oder weniger dann alle mit Vorbehalte so, naja, dafür. Gott sei Dank hatten wir aber auch genau in diesem Kreis einen Fürsprecher für uns und das war eigentlich das Wichtigste. Mhm. Da war einer dabei, der hat halt gesagt, hey, ich finde es super, da passiert mal was für die jungen Leute und das tut uns ja nicht weh, wenn wir da durch unseren Wald so einen kleinen Weg darunter, das, was soll das schon sein? Ja? Und so hat man die relativ schnell, ich glaube, dass man schon nach 3-4 Monaten oder waren es vielleicht 5, hat man schon die Unterschriften von allen und haben Pachtverträge gemacht.
Für dann die, also ihr habt dann richtig so Quadratmeter gepachtet quasi, wo die Strecke langläuft. Wenn man zum Beispiel da die Jumpline nimmt, da drumherum der Grillplatz und so, das genau. Ist dann so richtig gepachtetes Gelände oder wie?
Genau, das, den ganzen Berg von oben nach unten habe ich dann, so wie der Bikepark jetzt verläuft, gepachtet. Schon immer in Absprache natürlich mit den Bauern.
Ja.
Weil die haben natürlich gesagt, da kannst du fahren, da nicht.
Ja.
Und so ist es dann passiert, dass wir halt genau die Streckenführung haben, wie sie jetzt ist. Ja. Wir hatten ursprünglich auch was anderes im Sinn. Ja. Wir wollten eigentlich unten raus mehr unterm Lift sein. Ja. Und so. Es ging halt nicht, weil wir das nicht bekommen haben. Und so haben wir das jetzt bis auf den letzten Meter mehr oder weniger ausgenutzt in dem Gebiet. Und wir haben 2009 war das Ganze, da haben wir mit den Leuten verhandelt, mit der Hochrissbahner gesprochen. Ich war da, die hatten da immer an einem Dienstag ihren Sure-Fix, also sprich der Alpenverein aus Rosenheim und unsere Gemeinde mit unserem Gemeindekämmerer und unserem Bürgermeister. Und ja, so ist es dann. Ich habe von der Bahn immer viel mitbekommen und die haben halt immer viel von mir mitbekommen. Und es war natürlich schon die Vision, dass wir da tolle Partnerschaft kreieren und einfach wirklich was Ultrastarkes auf die Füße stellen.
Ist es das geworden, rückblickend?
Nein, leider nicht. irgendwann war das dann ohne der ganzen Hochrissbahn. Da war keine Kooperation mehr möglich und wir haben das, wir waren aber schon fortgeschritten in unserem ganzen Bauvorhaben. Ja. Und dann haben wir das durchgezogen bis zum Schluss, Tag vor der Eröffnung quasi. Ja. Und hatten eigentlich noch keine Einigung mit der Hochrissbahn.
Also das ging dann tatsächlich einfach um rein Finanzen, dass man sich da nicht richtig einigen können, weil es dann tatsächlich zu sehr um Profit ging oder hatte das andere Gründe? Also du musst jetzt immer
im
noch
Detail
die Füße treten
ging's
oder
schon,
so, aber
ja, also das waren viele Dinge. Im Detail ging es auch ums Finanzielle natürlich, weil ich habe damals meine komplette Altersvorsorge in den Berg reingesteckt und reingebaut und konnte natürlich jetzt nicht damit leben, dass die uns noch 14 Tage vor der geplanten Eröffnung eigentlich da in der Luft hängen lassen und sagen, ja, also um zum Beispiel die Haken am Lift, da kümmern wir uns nicht, weil ihr wollt ja da hochfahren, nicht wir.
Okay. So Ego gleich.
Ja, das war echt eine schwierige Situation, die von uns keiner hat nachvollziehen können. Das sind natürlich dann auch die ein oder anderen bösen Worte gefallen, sicher auch von meiner Seite.
Ja.
Und dann war das unglaublich verfahren, das Ganze.
Es ist ja immer noch getrennt. Also wenn man jetzt bei euch ein Ticket kauft, ist das quasi einmal ein Ticket für einen Bikepark und dann, wenn man mit dem Lift fahren möchte und nicht selber hochtritt, muss man nochmal ein Lift-Ticket ziehen.
Stimmt, genau.
Ja.
Das ist noch aus dieser Zeit damals letzten Endes. Man wollte halt mit uns da keine Kooperation machen. Es wäre schon gegangen aus unserer Sicht, weil die wegen haftungstechnischen Dingen argumentiert haben, es ginge nicht. Aber es hätte man schon trennen können. von der Haftung her. Und es hat halt nicht sollen sein. Wir haben unser Ding dann machen müssen und die haben ihr Ding gemacht und profitieren natürlich extrem vom Bikepark. Und wir würden auch gerne natürlich anders kalkulieren können, ja. Können wir aber nicht, weil die Bahn ihre Preise durchdrückt, ohne Rücksicht auf uns.
Ja, natürlich, weil die Leute ja dann, wenn die schon so viel für den Lift bezahlen müssen, dann müssen nochmal extra für den Bikepark bezahlen, dann ist natürlich dann schwierig, das Recht genau. zu fertigen für einen, aus Endverbrauchersicht selbstverständlich.
Genau.
Eine Frage habe ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob du die wirklich beantworten möchtest oder inwieweit du darauf eingehen möchtest, aber ihr habt ja zum einen euren Ticketverkauf und ihr habt ja zum anderen den Bikeverleih und den Bikepark-Shop im Prinzip. Prozentual verteilt oder kann das eine ohne das andere? Also könntet ihr nur vom Bikepark leben? Oder sagst du, nee, es ist schon der Hybrid, der funktioniert, dass die Bikepark-Besucher auch im Bikeshop was kaufen und sich Räder ausleihen?
Das ist naheliegend gewesen von Anfang an, dass man natürlich dann Shop mit rein macht.
Klar, also dass man das
war wo, schon dass man das irgendwo macht, ist
logisch, aber so ein
Grundgedanke.
Was mich interessiert, ist jetzt im laufenden Geschäft derzeit, also könnte man ohne? Was wäre, wenn es getrennt wäre? Würde es den Bikepark dennoch geben oder ist der Bikepark darauf angewiesen, dass ihr Ware verkauft?
Also,
oder Räder ausleiht?
Ja, er ist angewiesen, dass wir vor allem einen Verleih machen und auch, dass wir Ware verkaufen. Der Bikepark an sich mit den, im Moment waren das jetzt bisher 15 Euro für Tageskarte, kann in der Form, wie wir ihn betreiben, nicht leben.
Ja.
Wir haben zwei Festangestellte, die nur auf die Strecke schauen.
Ja.
Vollzeit. Wir haben diverse 450-Euro-Chopper, die auf die Strecke schauen, dass die Nordschuss stimmen, dass der Shape passt, dass die Schlaglöcher und Bremswellen weggehen und so weiter. Dass gemäht wird, dass man auch die Auflagen von Naturschutzbehörde erfüllt oder vom Wasserwirtschaftsamt. Und von dem her könnten wir sowohl ohne unseren Sponsoren, ohne den Verleih und ohne dem Einzelhandel den nicht in der Art betreiben. Das wäre eine ganz kleine Nummer mit vielen Bremswellen. Nicht so, wie es jetzt ist, ja.
Also schon deutlich, dass im Prinzip es alles ineinander greift und ein Gesamtkonstrukt ist, was so sehr gut funktioniert, aber du würdest jetzt niemandem empfehlen, hey, bau einfach eine Strecke und nimm Geld dafür, weil davon kann man leben.
Es kommt vielleicht auf den Anspruch von demjenigen drauf an.
wenn er im VW-Bus lebt, dann kann er vielleicht...
Wenn er im VW-Bus lebt und das ist gleichzeitig die Kasse. Und wenn er alleine oder vielleicht mit einem Freund das im Kreuz hat, dass die Strecke immer passt. Mhm. Ja.
Na schön.
Aber okay. So eine Lieferung Brechsand, 500 Euro am Berg rauf oder noch mehr teilweise... wenn man da 20 braucht im Jahr und das Holz alle 3 Jahre, 5 Jahre spätestens, musst alles neu bauen.
Da ist eine Menge
da
Arbeit.
Da geht echt viel rein. Das
ich kenne die Jungs vom Bikepark ja auch. Die buckeln schon ordentlich, wenn es um Streckenbau geht.
Mhm.
Da ist schon viel Arbeit drin. Wie lange gibt es den Bikepark jetzt?
2011 haben wir ihn eröffnet.
Also 9 Jahre jetzt quasi.
Genau.
Dann dieses Jahr. Hast du nochmal mit den gleichen Leuten gesprochen, mit denen du damals gesprochen hast, als du ihnen die Strecke vorgestellt hast? Aus der Stadt?
Ja, man trifft sich natürlich. Es sind jetzt nicht mehr alle Gemeinderäte, die damals Gemeinderat waren. Aber wir treffen uns, wir kennen uns, man trifft sich halt auf der Straße irgendwo mal. Und
hat sich die Wahrnehmung verändert? Weil Mountainbiken ja doch auch in vielen, also die Legalisierung von Trails und die Masse der Mountainbiker ja in vielen Regionen für Ärger sorgt. Hat sich bei denen was geändert in der Wahrnehmung? Positiv, negativ?
Also für die Gemeinde positiv, würde ich sagen. Wir haben durch den Bikepark ja auch viel mehr Übernachtungen in der Gemeinde und wir sind eine Touristenregion hier. Das ist sehr, sehr positiv. aber ich sehe es auch kritisch, weil ich eben viele von den Anlegern kenne, also von den Bergbauern vielleicht, so muss man es sagen, die jetzt nicht direkt mit dem Bikepark irgendwas zu tun haben, aber wo wir als Bikepark natürlich wie ein Magnet wirken und ganz viele andere Biker anziehen. Ja. Viele kommen einfach, weil sie irgendwo mal in der Presse oder in irgendwelchen Medien von Bikepark Sammerberg gehört haben und wissen gar nicht genau, ob sie in den Bikepark überhaupt fahren wollen. Die fahren hier einfach irgendwelche Touren und haben da einen Spaß. Und das hat extrem zugenommen bei uns.
Also, dass andere Strecken auch benutzt werden, die dann eher für Wanderer oder eben illegal sind, wenn man so möchte?
Ja, also illegal in dem Sinn würde ich jetzt nicht sagen.
Allgemein schwierig, allgemein.
Allgemein schwierig, genau. Es gibt schon so Nadelöhre, wo ich jeden sage, hey, bitte, liebe Mountainbiker, fahrt ihr einfach da nicht, weil da haben wir einfach nur Konflikt. Und das sind ja ganz wenig Wege, wo es so ist. Und das müsste man halt einfach respektieren. Und das tun halt manche nicht. Und das sind ganz wenige, die aber dann für alle andere die Suppe versalzen. Und das kann ich auch aus Sicht der Grundanlieger teilweise voll nachvollziehen.
Ja, natürlich. Parking-Situation, Camping-Situation, hat das schon mal Ärger gemacht da oben? Oder ist das eigentlich mit den Parkplätzen, ihr habt ja einen recht großen Parkplatz da oben, das eigentlich läuft gut, oder?
Ja, wir haben natürlich schon super starke Tage, oder wenn wir von Rocky Mountain Test Days bei uns haben, kommen wahnsinnig viele Leute und dann ist da natürlich die Hölle los und dann reicht der Parkplatz überhaupt nicht mehr. Dann ist das ganze Dorf, vielleicht sogar die ganze Gemeinde, ist sehr belastet. Ja. Das muss man echt sagen.
Ja, der Sammerberg ist ja nicht groß da oben. Nee, so viele Straßen gibt es da nicht.
Ich weiß jetzt nicht genau unsere Einwohnerzahl. Ich glaube, so knapp über 2000 haben wir Einwohner. Und du
kannst aber auch davon nur, weil ausgehen, das hier zum Beispiel auch noch zu Sammerberg gehört, oder?
Genau, Sammerberg ist eine große Flächengemeinde.
Aber das Dorf da oben, wo der Bikepark ist, selber?
Ja, das ist nicht so groß, aber nur, dass du ein Gefühl kriegst, 2000 Einwohner und an einem schönen Wochenende haben wir über 10.000 Fremdparker
bei uns. Echt, oder? Ja, krass.
Und wenn jetzt der gemeine Sammerberger am Wochenende vielleicht auch seine Freizeit im Garten genießen wollen würde, dann ist das, je nachdem, wo er lebt, ein Problem.
Ja.
Und ja, da gibt es Ansätze mittlerweile mit einem neuen Verkehrskonzept, mit Pendlerbussen. Das ist noch alles etwas unausgegoren, aber ich kann mir vorstellen, dass in die Richtung sich was Schönes für die Gemeinde entwickelt, dass es lebenswert ist hier und dass aber auch alle von dem profitieren können, dass die Leute eben vielleicht ein bisschen Geld hier lassen, beim Tanken,
Beim Bäcker,
beim Einkehren in den Gasthäusern natürlich. Und vielleicht, das ist halt das große Ziel, dass die nicht nur herfahren aus München, wandern gehen oder eine Stunde im Bikepark fahren gehen und dann Müll da lassen und wieder heimfahren, sondern dass die da ein paar Tage draus machen, dass die einen Urlaub hier bei uns verbringen. Weil die Möglichkeiten gibt es. Tolle Bauernhöfe haben wir mit irre Ferienwohnungen.
Ja, bei Fraßdorf wird ein neues Wellnesshotel gebaut oder so.
Genau, das wird total profitieren davon, auf jeden Fall. Überhaupt Hotels profitieren dann extrem, auch allein schon durch unser Kursprogramm haben wir ein paar hundert Übernachtungen nur dafür. Das ist sehr, sehr lukrativ.
Okay, zwei Fragen noch. Wir sind schon über 50 Minuten tatsächlich. Was kann man beim Bikepark Sammerberg in Zukunft erwarten? Habt ihr irgendwelche Visionen, neue Strecken, irgendwas? Kannst du irgendwas in Aussicht stellen?
Ich will lieber nichts in Aussicht stellen, aber wir haben schon Visionen. Wir haben tatsächlich eine andere Strecke noch im Kopf oder in
Planung. Du wolltest nichts in Aussicht stellen, jetzt hast du dich schon
verplappert. Nee, ich stelle das jetzt nicht so in Aussicht. Hey Leute, nächstes Jahr ist soweit, weil ich mittlerweile weiß, dass das nicht so einfach geht. Ja. Da ist ein irre Genehmigungsverfahren, das man wahrscheinlich über 2 Jahre vorher schon bestreiten muss, bevor man dann überhaupt zum Bauen anfängt. Und was wir aber in Aussicht stellen können, ist, wir haben vor, dass wir noch mehr lustige Events bei uns machen werden, so im Sinne von Genesis. Ja. Das haben wir fast jedes Jahr zwar jetzt immer gemacht, aber doch auch mit Pausen. Und da sind wir recht kreativ und denken uns noch zusätzlich neue Sachen aus.
Ich freue mich drauf. Ihr habt ja auch einen neuen Laden, der auch einlädt für Veranstaltungen. Ich erinnere mich an gemeinsames Rampage-Gucken. Das war auch sehr feuchtfröhlich bei euch auf der großen Leinwand.
Ja.
Letzte Frage. Dein global gesehener Holy Trail. Was ist dein absoluter Lieblingstrail?
Boah, mein global gesehener Holy Trail. Wow. Chile, San Cristobal, Paso de San Cristobal ist ein Highlight, das ich so leicht nicht vergesse. Auch Nepal, Torong La Pass runterfahren, das ist irre. Da fährst du, also wenn du echt Stoff gibst, 1,5 Tage bergab. Das ist abgefahren, ja. Das sind halt einfach gewaltige Dimensionen.
Ja.
Natürlich haben wir hier bei uns auch ihre schöne Sachen und ihre lange Sachen.
Ja.
Und da gehören auch so Klassiker dazu. So Transalp-Klassiker, ja, die ganz viele Leute mittlerweile gefahren sind und kennen, die aber einfach geil sind.
Ja, so okay, wenn du dich jetzt auf einen Trail in den Alpen beschränken müsstest, der jetzt dein alpiner Holy Trail ist, damit wir die Sache abschließen können mit Peters Holy Trail ist.
Wow. Das ist
total schwer. Ja, du kennst ich ja natürlich so viele Trails. Ja.
Ich habe wahnsinnig viel im Kopf. Je nachdem, was ich für Rad vielleicht dabei habe, würde ich jetzt gleich mal sagen, am Gardasee vom Altissimo nach Torbole runter.
Echt?
Weil das nämlich das auch nicht aufhört. Das ist ein Klassiker, 601er mit Varianten, da kann man wahnsinnig geile Varianten ja einbauen. Hört nicht auf, bis da unten, bis 2000 Höhenmeter am Stück bergab fahren. Mit einem dicken Bike, geil.
Ja. Na cool, lass mal so stehen, finde ich gut. 601 ist ein schöner Klassiker. Super nettes Gespräch mit dir, Peter. Du bist ein toller Mensch, der sehr, sehr viel auf die Beine gestellt hat und wirklich, ich glaube, viele Menschen bewegt hat, sowohl auf dem Rad als wahrscheinlich auch persönlich. Von daher, vielen lieben Dank. Wir wünschen natürlich allen Leuten da draußen viel Glück bei ihren eigenen Strecken und Bikeparkbau.
Ja, viel Spaß und an alle die Community pflegen und schauen, dass wir nach wie vor stärker werden und ein Sprachrohr bekommen,
genau, vor allem,
damit viel legalisiert werden kann.
Schöne letzte Worte. Damit sind wir raus. Auf Wiedersehen.